So lasst uns weitergehen im Hebräerbrief Kapitel 11, wo wir uns Gedanken machen über den Glauben, der Gott gefällt. Wir sind beim Vers 30 angelangt, Hebräer 11, Vers 30, und das habe ich überschrieben mit Glauben wie Josua. Hebräer 11, Vers 30. Das ist das Wort Gottes. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns unsere Herzen öffnest, Verständnis deines Wortes schenkst, Bereitschaft zum Gehorsam, wo wir das erkennen, wo wir gehorsam sein sollen. Und wir bitten dich, dass du mir auch hilfst, dein Wort richtig auszulegen. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Der Schreiber des Hebräerbriefes gibt uns hier ein weiteres Beispiel, ein Beispiel des Glaubens, der nötig ist, den Gott von uns möchte, damit wir ihm gefallen. Wir sehen darin, in diesem Vers 30 jetzt, in dieser Beschreibung, sehen wir vor allem 2 Eigenschaften dieses Glaubens, die der Autor zu Beginn seiner Aufzählung nannte, nämlich die Eigenschaft des Ausharrens, also ein Glaube, der ausharrt, der dranbleibt, und die Überzeugung von Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Das sind 2 Eigenschaften, die in diesem Glauben Josuas und des Volkes Israel da vorkommen. Der Hebräerbriefschreiber hat das genannt im 10. Kapitel, so wo er das eingeleitet hat, dieses 11. Kapitel. Da schreibt er: Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Und dann im 11. Kapitel Vers 1: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein oder ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Nun, in dieser kurzen Beschreibung in Vers 30, da wird uns nicht direkt eine Person als Glaubensvorbild präsentiert, wie das vorher in all diesen Beispielen vorher der Fall war. Vielmehr zeigt uns der Apostel hier das Resultat des Glaubens, also das, was passierte, nachdem die Betreffenden auf Gottes Verheißungen vertrauten und danach handelten. Wer die Geschichte kennt, und wir haben sie ja jetzt vorher auch noch einmal gelesen, wer die Geschichte etwas kennt, der weiß, dass hier die Rede ist vom Glauben Josuas und des Volkes, das ihm folgte. Und um zu verstehen, was denn ihren Glauben ausmachte und ihr Vorbild nachzuahmen, dass wir ihr Vorbild nachahmen können, da müssen wir die Geschichte von der Einnahme Jerichos erst etwas genauer betrachten. Wir müssen da etwas darauf zurückkommen, und das werden wir jetzt tun. Josua, der Nachfolger von Mose, der das Volk Israel nun in das verheißene Land hineinführen soll und auch wird, der steht vor einer menschlich gesehen unmöglichen Aufgabe. Wenn Israel ins Land hineinkommen soll, dann müssen sie zuerst die Stadt Jericho überwinden. Jericho steht am Eingang und ist sozusagen das Tor zum Land Kanaan. Und diese Stadt ist so stark befestigt, dass sie praktisch unbesiegbar ist. Vor allem für dieses kleine und schwache Volk Israel. Israel ist ein schwaches Nomadenvolk. Sie sind 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert. Sie haben viele Frauen und Kinder dabei, sie haben viele Tiere dabei, aber sie sind nicht richtig ausgerüstet, sie sind nicht richtig bewaffnet und sie haben keine Kriegserfahrung, wie das auf der anderen Seite die Krieger von Jericho haben, die ihre Stadt auch so befestigt haben, dass sie eben durch ihre Mauern uneinnehmbar ist praktisch. Und wenn man sie so gesehen hätte, dieses kleine Häuflein Israel, wenn man ihre Möglichkeiten und ihre geringe Kraft betrachtet hätte und ihnen dann sagen würde, ihr sollt diese Stadt einnehmen, ich sende euch diese Stadt einzunehmen, dann das wäre vielleicht etwa dasselbe, wie wenn man uns hier heute sagen würde, dass wir als so kleine Gemeinde jetzt die Regierung der Stadt Basel stürzen sollen und dann Basel einnehmen sollen und dann von dort aus die Schweiz erobern sollen. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn uns Gott das sagen würde? Das müsst ihr tun. Und doch, Gott hatte Josua gesandt, genau das zu tun. Das uneinnehmbare Jericho zu überwinden und seinem Volk das Land Kanaan zu geben. Aber eines war von Anfang an klar. Die Stadt konnte nicht mit herkömmlichen Mitteln des Kampfes erobert werden. Das ging nicht, das wussten sie alle. Der Herr zeigte Josua auch von Anfang an, dass er Gott und nicht Josua und nicht das Volk Israel den Kampf führen wird oder werden und die Stadt Jericho überwinden würden. Als Josua vor Jericho stand, da erschien ihm ja, das haben wir auch gelesen, da erschien ihm der Herr und gab sich als der eigentliche Heerführer Israels zu erkennen. Es galt also für Josua jetzt nicht loszuziehen und das Unmögliche zu versuchen, sondern auf den Herrn zu warten und zu hören, was er sagte, was er tun will. Und eben das ist die Haltung des Glaubens, die der Herr von uns will. Erkennen, was er versprochen hat und zu tun, was er verlangt, im Gehorsam darauf einzutreten. So war die Aufgabe, die Josua jetzt zuerst hatte, zu glauben, dass der Herr das tun würde, was er versprochen hatte. Und dann musste er sein Volk dazu anleiten, ebenso im Glauben auf den Herrn zu warten und ihm zu gehorchen. Es sollte nicht sein, dass Josua sagt, mir nach, auf in den Kampf gegen Jericho. Nein, er musste sagen, so wie es schon bei Mose hieß, dem Herrn nach. Er wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Ihr sollt stillhalten und den Herrn den Kampf führen lassen. Er wird Jericho für uns fallen lassen. Die Mauern Jerichos würden durch den Glauben fallen. Das begann damit, dass Josua und dann auch das Volk Israel im Glauben das sahen, voraussahen, was noch nicht da ist, wie es eben im Hebräer 11, Vers 1 heißt. Weil Gott es so sagte, wird es auch so kommen. Wir haben das in den vergangenen 40 Jahren immer wieder erlebt. Und wir werden das wieder erleben. Wir wissen, was Gott versprochen hat, das wird so kommen, das wird passieren. Er hat vorausgesagt, dass Abrahams Nachkommen, bevor sie in ihr Land kommen, zuerst in Ägypten Sklaven sein müssen, dass sie dann von dort befreit werden, ausziehen werden, dass sie den Ägyptern durchs Rote Meer entkommen werden, dass sie dann durch die Wüste ziehen müssen, dass sie dort aber versorgt werden und dann, dass sie dann schließlich ins verheißene Kanaan geführt würden. All das ist bisher so geschehen, wie der Herr es voraussagte. Nun wird er auch für sie das Tor ins verheißene Land öffnen. So wurde ihr Glaube durch diese Erfahrungen, die sie machten, gestützt. Und so wurde schließlich die befestigte Stadt Jericho durch den Glauben bezwungen. Nun, es genügte natürlich nicht, dass Josua und die Israeliten einfach da saßen und die Eroberung Jerichos einfach so herbeiglaubten. So wie manchmal gewisse pseudochristliche Lehrer sagen, dass der Glaube eine Kraft sei, durch die man Realitäten verändern kann. So dass der Glaube in sich selbst eine Kraft sei, die man anwenden kann. So wie es nicht unser eigenes Handeln ist, das etwas in Gottes Reich bewirken kann, so ist es auch nicht eigentlich unser Glaube, der etwas bewirken kann. Wir können hier auf zwei Arten irren, oder nicht? Es ist nicht die Art Glauben, die Gott bei uns sehen will, dass wir etwa sagen, der Glaube macht mich stark, ich fühle diese Kraft und Zuversicht in mir, jetzt gehe ich hin und packe die Sache an. Nein. Aber ebenso wenig heißt Glaube, einfach nur passiv zu sein. Josua und die Israeliten saßen nicht einfach da in ihrem Lager und glaubten, dass die Mauern dann irgendwann einmal fallen würden. Wir müssen nur ganz fest daran glauben, dann geschieht's. Nein. Und wenn es nicht passiert, dann hat jemand zu wenig geglaubt. Das hört man auch ab und zu, solche Aussagen. Nein, es ist Gottes Handeln und seine Kraft, dass die Mauern von Jericho fallen ließ. Die Menschen haben nichts dazu beigetragen, aber sie sollten trotzdem aktiv werden. Sie sollten mit ihren Handlungen ihrem Glauben Ausdruck geben. Sie sollten für 6 Tage einmal im Tag alle miteinander Jericho still umkreisen. Am 7. Tag sollten sie es dann 7-mal umkreisen und dann Posaunenschall und Jubelgeschrei ausstoßen, indem sie genau das tun, was Gott ihnen hier gesagt hat, zeigen sie ihren Glauben. Das Umkreisen der Stadt und der Posaunenschall und der Jubel drücken eben das aus, dass sie nicht selber handeln, sondern dass sie im Glauben das in Anspruch nehmen, was Gott versprochen hat, zu tun. Indem sie hinter der Bundeslade um die Stadt ziehen, sagen sie, Gott nimmt diese Stadt ein. Und durch die Posaunen und das Jubelgeschrei beten sie eigentlich ihren Gott an, der für sie handelt. Was das Volk praktisch und aktiv tut, ist Ausdruck des Aufblickens auf ihren Gott. Und es ist auch eine Vorbereitung darauf, dann gleich einzutreten, wenn Gott die Türen geöffnet hat. Dann sind sie nämlich da vor der Stadt und können dann eintreten und die Stadt erobern. So sieht der Glaube vorher schon das, was zwar jetzt noch nicht da ist, was Gott aber versprochen hat zu geben und was dann auch sogleich kommen wird. Was Josua und die Israeliten tun, ist auch Ausdruck eines anhaltenden, eines ausharrenden Glaubens. Wir haben das am Anfang gelesen. Durch den Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Damit ihr dann seht, dass das, was Gott versprochen hat, passiert. Dazu habt ihr einen ausharrenden Glauben nötig. Die Israeliten mussten also, um erleben zu können, wie Gott sein Versprechen erfüllt, bis zum Ende alles tun, was er ihnen sagte. Sie mussten während 7 Tage nur einmal um die Stadt gehen und stillbleiben, dann am 7. Tag die Stadt 7-mal umkreisen, bevor sie den Posaunenschall und das Jubelgeschrei erklingen lassen. Hätten sie nach 4 oder 5 oder 6 Tagen gesagt, wir haben jetzt lange ausgeharrt und nichts ist passiert, das bringt doch nichts, lasst uns abbrechen. Hätten sie das getan, dann wäre ihr Glaube, den sie bis dahin praktizierten, ohne Resultat geblieben. Nur wer ausharrt bis zum Ende, wird den Lohn seines Glaubens sehen. Es kann gut sein, dass einige den Mut verloren, bevor die 7 Tage um waren. Nicht nur, weil sie kein Resultat sahen bis dahin, sondern weil es Einzelnen auch plötzlich vielleicht dumm vorkam, da einfach nur stumm um die Stadt zu gehen, nichts anderes zu tun. Vielleicht haben ja auch die Bürger von Jericho von den Mauern herabgesehen und sie verspottet. Und dann wäre es die Aufgabe Josuas und derer, die immer noch gläubig dranbleiben, wäre es ihre Aufgabe gewesen, die Zweifelnden zu ermutigen, sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, weiter, glaube nur und du wirst das Wunder Gottes sehen. Wer glaubt, bleibt dran. Nicht, weil er einfach ein Sturkopf ist oder weil er vielleicht sagt, ja, ich habe jetzt etwas angefangen und das bringe ich auch zu Ende. Nein, sondern weil sein Glaube auf die Person des treuen Gottes gerichtet ist und glaubt, was er sagt, der gesagt hat, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht auch ausführen. Im 4. Mose 23, Vers 19. Wer glaubt, bleibt dran und befolgt bis zur letzten Einzelheit, was der Herr geboten hat, auch wenn es meinem Verstand töricht erscheint. Oder auch wenn es nicht die gewünschten Resultate zu meiner angenehmen Zeit bringt. Nun, was hat dieses Beispiel aus der Geschichte Israels uns Christen heute zu sagen? Ich denke, wir haben schon einiges herausgehört. Ich denke aber, es wird uns noch etwas mehr gesagt, etwas ganz Wichtiges oder besser gesagt, das Wichtigste. Wir könnten vielleicht fragen, wird uns hier einfach jetzt ein Prinzip gegeben, wie uns der Glaube in schwierigen Umständen helfen kann? Hilft es uns, wenn wir vor scheinbar unlösbaren Problemen gestellt sind? Ja, das wäre dann so ein Jericho in meinem Leben, ein unlösbares Problem oder scheinbar unlösbares Problem, hilft es mir dann, wenn ich einfach einen festen Glauben habe und ausdauernd Glaube habe und es dann so löse, ist das hier uns gegeben, um so einen Glauben zu haben in dieser Situation? Das kann in einzelnen Fällen so sein. Aber es ist nicht die Absicht des Hebräerbriefes, uns den Glauben als Problemlöser zu empfehlen. Es geht im ganzen Brief nicht um den Glauben an Möglichkeiten, sondern um den Glauben an den verheißenen Christus. Den Grund, warum uns der Autor des Briefes das Vorbild dieser Väter des Glaubens vor Augen hält, hat er uns gesagt. Wir haben das jetzt schon 2-mal gelesen, ich lese es noch einmal. Und dann noch mit einem Vers dazu. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Das ist Hebräer 10, Vers 36 und 37. Wir müssen unseren Glauben auf den kommenden Christus richten, der zu seiner Zeit kommen und das Versprechen, sein Reich aufzurichten, erfüllen wird. Die Situation, in der die Israeliten sich befinden, als sie vor Jericho und vor Kanaan stehen, ist die der alttestamentlichen Kirche ganz am Anfang dieser Aufrichtung des Königreiches Christi. Wir sehen hier die ganz kleinen Anfänge des Königreiches des Christus. Die Eroberung Kanaans ist ein Typus, eine Vorschattung für das Eintreten in das versprochene Königreich des Herrn. Es ist ein Vorbild für den Siegeszug des Evangeliums, das durch Gottes Kraft die Welt überwindet. Auch wir stehen in einem Kampf dadurch, dass wir in die Armee des zweiten Josua eingegliedert wurden. Ich denke, nicht zufällig, nicht umsonst heißt Josua, Jehoshua, es ist der gleiche Name wie Jesus. Das ist Jesus, der Jeshua oder Jehoshua, der zweite Josua. Der Name bedeutet, Gott rettet. Wir kämpfen aber nicht wie der erste Josua gegen irdische Städte oder gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen einen viel mächtigeren Feind, den Fürsten der Finsternis. Uns stellt sich die Frage, die Jesus den Pharisäern in Bezug auf den Teufel stellte. Jesus fragte da, wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet oder besiegt? Und dann wird er sein Haus berauben. Durch das Evangelium wollen wir die Gefangenen dieses starken Feindes befreien. Dieser Feind ist uns haushoch überlegen. Wie für Josua und die Israeliten vor Jericho sind unsere menschlichen Möglichkeiten hier völlig ungenügend. Wir brauchen Waffen für diesen Kampf. Für das Evangelium brauchen wir Waffen, wie der Apostel Paulus sie beschreibt. Im 2. Korinther 10, Vers 4 schreibt er, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Was sind diese Waffen? Es ist das Wort Gottes, das dieses Werk vollbringt. Denn, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es ist das Wort vom Kreuz, das die menschlichen Gedankenfestungen zum Einsturz bringt. Am Kreuz hat Christus den Fürsten der Finsternis besiegt und ausgerufen, es ist vollbracht. Aber die Kraft dieses Wortes Gottes, dieses Wortes vom Kreuz, ist eine verborgene. Sie ist nicht sichtbar für das ungläubige Auge und wird darum oft verspottet. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 und folgende, da schreibt der Apostel Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Als Kirche wollen wir keine anderen Waffen verwenden als dieses Wort Christi. Wie Josua und die Israeliten glauben wir, dass Gott dadurch die Festungen zu Fall bringt. Menschliche Mittel sind dazu nicht geeignet. Menschliche Weisheit und Klugheit oder was auch immer die Menschen von sich aus schon haben, ist nicht geeignet, um die Welt für Gottes Reich zu gewinnen, das Evangelium zu verkünden, sodass Menschen durch es gerettet werden. Das können menschliche Mittel und Möglichkeiten nicht tun. Und darum vertrauen wir auf Gottes Wort. Auch wenn es von außen schwach oder naiv aussieht, so wie das Umkreisen Jerichos und dieses Posaunenspielen und Jubelrufen. Wie die Israeliten erst still und dann siegesbewusst mit dem Lob Gottes auf Jericho zugingen, so gehen wir mit der Verkündigung des Wortes Gottes, mit Gebet und dem Lob Gottes auf die Welt zu. Wir wissen, die Kirche, die glaubt, kämpft nicht mit eigenen Mitteln und Strategien. Wir wissen, es ist Gottes Kampf und Gottes Wirken, an dem wir teilhaben dürfen. Gott gab die Verheißung, dass sein Wort ausrichten wird, wozu er es gesandt hat. Jesaja 55, Vers 11: Mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Jeremia 23, 29: Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Als Kinder Gottes haben wir diese sicheren Zusagen Gottes. Die Festungen dieser Welt werden fallen. Die Frage ist, sind wir bereit, im Glauben darauf einzutreten? Sind wir bereit, dem Wort Gottes allein zu vertrauen und es zu gebrauchen, um die Gefangenen des Fürsten der Finsternis zu befreien? Bist du bereit, dich in die Mannschaft des zweiten Josua einzugliedern und das Evangelium, das Wort vom Kreuz, in diese Welt hinauszutragen? Amen.